So, Aufnahme läuft.
Achso, das läuft.
So, das läuft. So, moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken ausgelaufen.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Einfach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Oh mein Gott. I need somebody.
Hey,
just anybody. I need Na, seid ihr wach?
Moin! Jetzt sind alle wieder da.
Jo.
Alle sind weg.
Ja,
morgen.
Ja, mit den Beatles.
Ja.
Hör mal. Oh Gott.
Ja.
Ne? Das war noch Zeiten.
Ja, hier so von wegen morgens abschleppen.
Ja, nix.
Nee.
Bevor wir hier inhaltlich werden, meine Süße, müssen wir uns erstmal ganz toll bedanken. Du vor allen Dingen. Das ist unglaublich. Ihr habt, Annika, weißt du, ist weder auf Facebook noch auf Instagram noch sonst wo irgendwie bei sozialen Medien und kriegt so viele Glückwünsche von euch. Also richtig viel. Ich will das auch haben, wenn ich Geburtstag habe, mindestens.
Ja, du hast ja auch bald Geburtstag.
Oh Gott, nee, Fake News. Fake News. Nein, aber toll, ne? Du hast es auch gelesen, super.
Das war so niedlich.
Ja.
So niedlich. Leute, ihr macht euch keinen Begriff. Dadurch, dass ich ja krank war, ist das ja inzwischen so, dass ja sogar eine Mancherie-Kirsche mich ausnockt.
Platt macht.
Da bin ich schon platt, da bin ich eigentlich schon betrunken.
Billig.
Ja, und dann hatte ich ja nun Geburtstag und es entwickelte sich irgendwie so, wie das eben sich so mal entwickelt.
Eine Mancherie-Kirsche.
Ja, und auch andere Getränke und ich kann ja nichts mehr vertragen. Und ihr wisst alle, Leute, die schönste Party ist ja die, wenn man nachher in der Küche landet, alle sind irgendwie richtig fröhlich drauf und man singt irgendwie Songs von Modern Talking oder Helene Fischer. Dann weißt du.
Sherry.
Ja, genau. Und dann weißt du, du hast jetzt ein bisschen zu viel gepickelt.
Genau. Und deswegen lacht die Süße ein bisschen in sauer.
Und dann der nächste Morgen.
Oh, oh.
Ich weiß, warum ich einfach kein Mensch für alkoholische Getränke bin.
Nee.
Ich bin ja 3 Tage krank. Leute,
so,
mir geht es so schlecht.
Und das wollten wir euch wirklich ersparen. Und deswegen, letzte Woche, ich glaube, seit, ich weiß gar nicht, wann wir mal unseren Podcast ausgesetzt haben, ist ewig her.
Ewig, ne? Ich glaube, da lag ich im Krankenhaus, das ist aber auch schon Jahre her.
Aber ihr habt uns trotzdem lieb, ihr habt viel an Annika gedacht.
Also das fand ich so süß, war so gerührt.
Ja. Gut, und dann kamen auch noch Pakete an, ne? Das ist doch nur mal Maxi.
Ganz süß. Da habe ich mich so drüber gefreut.
Ja, so toll. Dann melden wir uns aber auch nochmal.
Ja,
so. Bei ihr.
Ja. Ach, das war richtig gut.
Also, und das ist doch eine super Überleitung zum Thema, ne?
Ja, weil es kam völlig überraschend.
Ja.
Es war nichts geplant und gar nichts. Und dann katapultierte sich das Ganze in eine ganz andere Ecke.
Und man fühlt
sowas finde ich immer toll. Spontan.
Und man fühlt sich gesehen und geliebt und geherzt. Und
ja.
So. Ist das auch eine Form von Hilfe? Und Thema heute in der Hilfsbereitschaft und überhaupt über Hilfe und all sowas wollen wir heute reden. Irgendwie schon, ne? Wenn man eingebunden ist in so eine nette Gemeinschaft. Ihr seid ja alles nette Leute, Gott sei Dank.
Also für mich persönlich ist ja manchmal diese Hilfe am meisten oder am besten einfach durch das Dasein. Also durch das Gefühl, da schreibt mal jemand, da denkt mal jemand so. Hilfe ist nicht automatisch, dass mir jemand aus der Hand nimmt, was ich gerade mache und das für mich erledigt. Das ist keine Hilfe. Aber diese Hilfe zur Selbsthilfe oder dieses Zeigen, du kriegst das schon selber hin. Unterstützung, das ist irgendwie so ein tolles Wort. Das ist für mich Hilfe. Ne?
Also nicht alles aus der Hand nehmen und dazu gehört natürlich Empathie. Einfühlungsvermögen ohne Ende. Und
also meine Mutter zum Beispiel hat das auch nicht gemacht. Nee. Dass sie, wenn wir Schularbeiten machten, dass sie dann zum Beispiel so einen Satz gesagt hat, oh mein Gott nochmal, kriegst du das denn nicht hin? Und dann rechnet sie mal eben selber. Da war sie öfter versucht, weil ich ja wirklich eine Katastrophe
heute,
bin, was Zahlen angeht.
So ein intelligentes Wesen, wirklich, ist Annika, aber frag sie nicht, was 4 mal 17 ist oder sowas, ja. Da bist du wirklich richtig am Grübeln.
Oh.
Ne? Egal, bist trotzdem, wir haben trotzdem die, ja.
Eine Telefonnummer aufschreiben, eine PIN-Nummer aufschreiben, das ist für mich eine Katastrophe.
Aber was Grafik angeht, bist du ganz vorne, ne? Ja. So.
Und ich war auch immer gut in Mathe, Textaufgaben und so. Mhm. Dieses Kopfrechnen, diese Zahlen, die für mich immer verschwinden, das sind ja für mich so Farbpunkte und die ballern sich gegenseitig ab, da ist immer, das hat für mich keine Struktur, ich kriege die nicht fest. Mhm. Das ist ganz schlimm irgendwie.
Solltest mal zum Psychologen.
Och, der erzählt einem ja auch nur so Mist.
Ja, ne?
Ja, was macht das jetzt
ja,
mit ihm?
Ja, um Gottes Willen. Ja. Na, aber Renate, so, und Renate hat dir dann wie geholfen? Gar nicht?
Ja, so ganz so ruhig. Und hat gesagt, überleg nochmal. Hm. Stell dir das mal so vor. Sie hat immer versucht, mir so Eselsbrücken zu bauen. Ja. Okay. Was dann natürlich bei jemandem wie mir dazu führt, dass er seine Fantasie entwickelt, sämtliche Eselsbrücken im Kopf hat, aber man sich nicht mehr erinnern kann, worum es eigentlich ging.
Und du hast Herden von Eseln dann in deinem Kopf.
Das war aber eigentlich eher nur so bei Mathe der Fall. Sonst brauchte ich das ja nicht. Aber das und das habe ich immer als nicht so, nicht entmündigend empfunden.
Nicht so übergriffig,
es gibt so eine Art entmündigende Hilfe, die finde ich ganz schrecklich.
Ja,
ach, kriegst du das wieder nicht hin.
Komm, lass mich mal, das
lass
geht
mich
schneller.
Mal, ich kann das, ja, das geht, ein Scheibenkleistersatz.
Ja.
Und das führt dann auch zu gelernter Hilflosigkeit, dass ich irgendwann denke, du, warum, wenn der sowieso mal sich vordrängt, du kannst das viel besser als ich, mach doch das mal eben. Ne? Das ist dann eingesetzt. Noch schlimmer ist es, wenn ich es wirklich so empfinde und habe wirklich das Gefühl, ich kann das alles nicht.
Und da kommen wir, da gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber wenn du jemanden eben das abnimmst, anstatt zu helfen, also versteht ihr, ne? Das ist genau das, was Renate dann auch gemacht hat und wir dann auch mal machen, also Leuten, anstatt die zu unterstützen, dass sie selbst den Weg finden, wenn du alles, was du Leuten dann abnimmst, du nimmst ihnen auch die Lernchancen. In dem Moment, wo du, ich bin mal rum, ne, dein Kind soll jetzt mal langsam lernen, wie man in Schuhe und wie man vielleicht eine Schleife bindet, so. Wenn du immer sagst, komm, ich mach das eben, weil wir sind wieder unter Zeitdruck und das muss ja viel schneller gehen, du nimmst dem Kind das ab und es lernt null, es lernt nur gelernte Hilflosigkeit. Ich kann es ja sowieso nicht, sonst wird ja Mutti mir das nicht immer abnehmen, weil ich einfach, weiß ich nicht, zu doof, zu tollpatschig dafür bin. Also
ja,
vorsichtig.
Und dann kommt
jemanden,
der Vergleich in der Kita, wo die das denn schon können.
Ja.
Also ist der Lerneffekt für das Kind, ich bin noch zu klein.
So.
Und
so weiter und so fort.
Kommt sowas, wenn es dann im Leben immer noch irgendwie über diese Kinderschiene geht.
Mhm.
Ne? Wo es dann immer noch selbst in Beziehungen und so weiter so diese Aura hat von ich bin noch nicht fertig, ich bin noch klein, ich bin noch minder bemittelt, ihr müsst mir alle helfen. Mhm. Aber jeder von uns hat doch mal sowas kennengelernt.
Ja, natürlich.
So jemanden, der so unfähig war, so, der immer irgendwo stand und du hattest immer das Gefühl, der wartet auf jemanden, der ihn an die Hand nimmt. Der kommt neu in die Abteilung und sagt, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ihr müsst mir jetzt alle helfen.
Mhm.
Warum? Also als ich angefangen habe, hat mir keine Sau geholfen. Guck doch selber hin, du bist aus der Branche, du mach mal.
Aber sowas ist, das entwickelt sich, wenn dir immer alles abgenommen wird, entwickelt sich auch langsam, ganz schleichend so ein Selbstbild von dir selbst. Nämlich, dass du eben nichts kannst und dass du immer Hilfe brauchst und deswegen auch bei Sachen, die du vielleicht könntest, wirst du dann eher erstmal kannst du mir helfen, anstatt zu sagen, so, ich mach das. Und das Fatale ist deswegen gelernte, das hast du gelernt.
Ja.
Das Fatale ist, dass wenn Kinder, auch gerade Kinder so aufwachsen, die haben auch keinen Abenteuergeist, weißt du? Die sehen das, die Welt nicht so als großen Spielplatz, wo ich tolle Abenteuer machen kann und viel lernen kann, sondern die Welt ist gefährlich, sei vorsichtig. Ich muss ja immer jemanden haben, der mir dann in Notzeiten hilft, sonst geht's ja nicht. Ich komme unter die Räder. Und so entwickelt sich sowas wie gelernte Hilflosigkeit und du bleibst eben klein, ängstlich und entwickelst im schlimmsten Fall sowas wie Depression, ja.
Es kann sich aber auch im späteren Leben entwickeln.
Oh ja.
Denkt mal an so eine Beziehung, wo einer der Partner anfängt, den anderen klein zu halten. So ganz sukzessiv, so ganz unauffällig. So ein Gaslighting, ne? So immer, oh Mensch, lass mich doch. Du weißt doch, das kriegst du doch nicht so ganz hin. Und musst du wirklich den und den anrufen? Ich bin doch da. Wir können doch das besprechen. Mhm. Du wirst langsam isoliert, du wirst langsam klein gehalten. Nein, also das geht jetzt selbst mit deinem Geld. Das packen wir auf ein Gemeinschaftskonto. Wir leben ja zusammen. Und wenn es erstmal auf dem Gemeinschaftskonto ist, dann, das ist Familienbesitz. Das fällen wir gemeinsam, die Entscheidung. Mhm. Und irgendwann kriegst du Haushaltsgeld vorgerechnet. Du musst aber Rapport abgeben. Mhm. Was hast du da abgegeben? Bist du im Supermarkt? Dann geht das, nee, also hier können wir auch das No-Name-Produkt nehmen. Und seit wann musst du Bioprodukte nehmen? Die anderen tun's genauso. Die sind viel zu teuer. Und schon wirst du so hilflos gemacht. Das ist so eine gelernte Hilflosigkeit. Du kannst ja nicht mehr selbstbewusst mit dem anderen kommunizieren und sagen, sag mal, machst du die Wurst lieber oder die? Sondern da kommt ja immer schon, und wir nehmen ja immer diese und diese Leberwurst, weil die ist ja irgendwie 2 Cent billiger und die ist ja so und das ist ja so. Das macht einem nochmal richtig deutlich, dass der Gegensatz zu Hilflosigkeit ist Selbstwertgefühl. Mhm. Wenn ich ein vernünftiges Selbstwertgefühl habe und mir denke, was quatscht der mir eigentlich die ganze Zeit rein, jetzt ist aber genug. Und ich sage, Mensch, kauf dir deine Leberwurst selber, ist mein Geld. Und ich kaufe mir, was ich will. Und das schon bei den ersten Anfängen, dann kann dieser Prozess nicht eintreten und du verhinderst diese Hilflosigkeit. Ja. Und du kommst nicht in die Abhängigkeit.
Ja.
Hilflosigkeit bedeutet auch immer abhängig.
Ja.
Das ist ja das, was ich so hasse an diesem Krankheitszustand.
Ja, du magst das gar nicht. Also du musst, für dich ist das höchste Gut, unabhängig zu sein. Ne? Aber dieses Ding mit Selbstwertgefühl, ja, na klar, aber wie entsteht Selbstwertgefühl? Ach, es tut mir leid, wir kommen wieder zu unserer Bindungstheorie. Die entsteht vor allen Dingen von klein auf an mit dem Gefühl, dass meine Eltern mich von klein auf an gut verstehen. Sie reagieren auf meine Signale und das möglichst prompt. Und dann hast du ganz unmerklich innen drin das Gefühl, du bist liebenswert.
Ja, aber das muss auch halten.
Und das muss
also selbst wenn du so aufgewachsen bist, kann es dir durch eine toxische Beziehung passieren, dass dieses Gefühl unterminiert wird.
Na genau, das muss immer wieder aufgefrischt, aber die Grundlagen und sind schon mal meisten, da.
Ja, aber das trotzdem, es ist schwierig. Du musst dann sehen, dass du natürlich noch andere Kontakte hast. Du
logisch.
Musst diesen einen Menschen haben, der dich fördert und so nimmt, wie du bist. Und du brauchst Erfolgserlebnisse unbedingt.
Ja. Ja.
Du brauchst Bestätigung.
Und wenn du denn diese Erfolgserlebnisse hast, jetzt kommen wir wieder zur erlernten Hilflosigkeit, dann sagst du, der Kuchen, den habe ich so gemacht, der schmeckt, weil ich den so und so gebacken habe, weil ich die Zutaten genommen habe, das war ich. Das war nicht Dr. Oetker und Co., sondern das war tatsächlich ich. Ich kann mir das auf meine Fahne schreiben, wie toll. Und andere würden dann sagen, wenn der Kuchen meinetwegen missraten ist, die würden dann sagen, ja, ich kann es ja sowieso nicht. Das haben sie ja schon alle immer gesagt. Ich bin da einfach so doof. Ich kann das irgendwie nicht. Und ich werde es auch nie können. Und ich muss immer Kuchen kaufen. Mhm. Ein anderer würde dann sagen, wenn er daneben gegangen ist, der Kuchen, ja, passiert. Ich war unsorgfältig. Ich habe nicht die richtigen Sachen mit. Oder keine Ahnung was. Ich lerne draus und probiere es nochmal.
Und das nächste Mal ohne Sägemehl.
Zum Beispiel, ne? Und ohne Salz, wie du das mal in Norwegen gemacht hast, ja. Annika hat mal Zucker und Salz verwechselt.
Butterkuchen gebacken.
Ich denke, oh nee, Hase, immer so.
Ja, das kam mal in der Hütte, die beiden Sachen in der gleichen Dose waren.
Und vergessen, ne? Oh Gott.
Scheiße.
Aber trotzdem kannst du backen und sowas.
Ja, aber es darf einen nicht umhauen.
Nein.
Und dann hast du das, was normalerweise ein Mensch macht, der sucht die Fehlerquelle, merzt die aus, lernt aus dem Fehler und tut das Nächste.
Und das, mein Schatz, ist Weiterentwicklung. Das ist Weiterentwicklung. Das ist das, was du gemeint hast. Und das machst du bitte öfter. Und du machst auch, wenn du einen Fehler machst, wenn du auf die Nase fällst, dann findest du das natürlich nicht gut. Natürlich nicht. Aber das haut dich nicht so um, dass du nicht mehr wieder aufstehen kannst und sagst, nee, ist ja doch nicht und ich gehe mal wieder zurück. Butter bleibt bei, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nee, sondern ich probiere es. Ich bin noch nicht fertig. Ich entwickle mich weiter.
Aber warum ist denn eigentlich für uns Menschen generell Hilfe so wichtig? Also irgendwie brauchen wir ja auch immer Hilfe. Also wenn wir in einer Krise stecken, wenn wir im Moor stecken, wenn wir im Treibsand stecken, wenn wir in Schulden stecken. ist es ja schön, wenn wir jemanden haben, der uns hilft. Und gerade wir in der Psychologie sagen ja auch öfter, besorg dir Hilfe.
Warum?
Wenn wir jetzt aber gerade schon darüber gesprochen haben, dass Hilfe auch abhängig macht, was ist denn der Vorteil von Hilfe, Herr Thiel?
Oh mein Gott, wo fange ich an? Ich fange mal von Anfang an. Ne? Wir kommen hilflos auf die Welt. Hallo? Wir brauchen eine ziemlich lange Zeit, wir brauchen einige Jahre, bis wir richtig laufen können, bis wir richtig sprechen können, bis
also
wir uns selbst versorgen können.
Also ich weiß, dass die meisten Babys, die kommen mit einer Waffe zur Welt.
Nämlich mit
einem Schreien, der dich, das jaut dich um.
So, aus gutem Grund.
Mit Windelbomben.
Und Windelbomben, damit können sie aber noch nicht selbstständig durch die Gegend.
Aber sie können jeden in die Knie zwingen.
Auch wir haben eine Freundin, will ich nicht sagen, eine gute Bekannte, so auch von der Arbeit, die hat so ein zuckersüßes Mädchen geboren. Annabelle heißt die Kleine und die hat uns Fotos geschickt, ne? Oh, das ist, man fließt ja weg, ne?
Ganz frisch.
Ja, aber
ganz
so ganz
niedlich.
Und ganz süß.
Denn wenn die Babys noch so zusammengerollt sind und die Füßchen so klein
und
zusammengerollt,
und
so vom Bauch hängen und so ganz klein.
Und wenn ihr dann so Fotos seht, wenn dann die Kleine mit ihrer Mutti und auch mit dem Vater, wenn die so eins sind, das ist so harmonisch, da geht dann das Herz auf, ne?
Ja.
Guck mal, da haben wir schon wieder so einen Punkt. Alles Psychologie, Leute. Kindchenschema, kennt ihr aus der Biologie, ne? Dieses Antwort, worüber wir gerade so schwärmen. Kindchenschema brauchen Kinder, müssen das ausstrahlen, damit ihnen geholfen wird. Mhm. So, und jetzt war ja die Frage, warum überhaupt mit Hilfe, warum brauchen wir die? Jo, wir sind nun mal lange auf Hilfe angewiesen und das ist jetzt, und das finde ich super spannend, ich habe ein Interview gegeben zum Thema Hilfsbereitschaft auch. Ne? Ist das jetzt angeboren oder wird das gelernt und wie ist denn das? Da gab es ein Experiment, das war 2006 von einem Herrn Tomasello aus dem Max-Planck-Institut. Der hat, hört mal zu, der hat 14 Monate alte Kinder in ein Untersuchungslabor gepackt. Und da waren sie zusammen mit jemandem, mit einem Erwachsenen, den die auch kannten. Und er wurde instruiert, dass er in einer gewissen Zeit zum Beispiel einen Stift fallen lässt oder irgendwas kippt da um. Und stellt euch jetzt bitte vor, ohne dass er jetzt sagt zu dem Kind, könntest du mir helfen oder heb mal auf, kommen fast alle Kinder angekrabbelt, wenn sie schon, oder angelaufen, wenn sie schon laufen konnten, und haben den Stift, den Becher wieder aufgehoben und ihm gegeben. Automatisch, ohne Aufforderung. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit 14 Monaten. Und das haben sie als Beweis genommen, dass so etwas wie Hilfsbereitschaft angeboren ist. Evolutionär wichtig. Wir müssen uns gegenseitig helfen, damit wir überleben können. So. Aber das hat noch nichts mit Empathie zu tun. Ne? Das konnten die noch nicht. Aber die haben gesehen, da kam da irgendwie nicht ran. Also helfe ich. Zack. Konnten aber noch nicht jetzt so, wie wir das machen, so in das Denken und das Leid des anderen so reinstufen. Finde ich super interessant. Also die Bereitschaft zum Helfen scheint wirklich angeboren zu sein.
So. Und dann setzt aber eigentlich die Erziehung, das Leben, die Umstände ein.
Mhm.
Es gab ein berühmtes Experiment in der Sozialpsychologie, das sogenannte Good Samaritan Experiment von Darley und Batson. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben Theologiestudenten aufgefordert, einen Vortrag zu halten. Und zwar einige sogar über das Gleichnis vom guten Samariter.
Mhm.
So, auf dem Weg zum Vortrag lag ein Mann, scheinbar verletzt, vor der Tür. So, und jetzt haben die Forscher die Bedingungen geändert.
Ja.
Die eine Gruppe, der haben sie gesagt, sie sind spät dran. Beeilt euch, Leute, ihr seid spät dran und so weiter. Die zweite Gruppe, sie haben etwas Zeit. Und der dritten Gruppe haben sie gesagt, ihr seid deutlich zu früh. Und das Ergebnis, der entscheidende Faktor war nicht die Moral.
Ja.
Nee. Oder Religiosität oder sowas, sondern der Zeitdruck. Bei hohem Zeitdruck haben nur etwa 10% geholfen.
Ja.
Könnt ihr euch das vorstellen? Theologiestudenten auf dem Weg zu einem Vortrag über den guten Samariter.
Ja.
10% haben da geholfen. Bei viel Zeit halfen etwa 60%.
Ja. Ja. Das heißt.
Also gerade Menschen, selbst Menschen, die gerade über Nächstenliebe sprechen, gingen oft einfach vorbei. Das zeigt, Hilfsbereitschaft hängt stark von Situation und Kontext ab.
Ja.
Nicht nur vom Charakter.
Nee, genau.
Die waren so konzentriert auf ihren Vortrag und auf den Stress und so, die haben den Rest gar nicht mehr richtig mitgekriegt.
Ja. Also Stress und Zeitdruck,
so
all solche Sachen, die wir heute fast alle haben, mehr oder weniger, muss ich das jetzt, also muss ich da jetzt, wenn da jemand schreit und komm, wo wir bei Experimenten sind, es gibt noch eins, dieser sogenannte Bystander-Effekt, das heißt, ich gebe schon mal die Lösung, also dass wenn Menschen, es ist jemand in Not und es sind aber viele Menschen drumherum, dann ist der Bystander-Effekt besteht darin, dass wir viele sagen, ja, da sind ja noch andere, da muss ich nicht helfen. Da kümmern sich andere drum. Gibt's auch da ein Experiment, dass wirklich in dem Moment, wo jemand in Not ist, Psychologen simulieren sowas immer im Labor, und andere haben die Möglichkeit, dem zu helfen. Mhm. In dem Fall wurde simuliert, da bekam jemand einen epileptischen Anfall. Mhm. Und da gab es eben Gruppen, die mit mehreren zusammen waren. Da waren deutlich weniger Leute gleich hilfsbereit und sind gleich hingegangen im Vergleich zu denjenigen, wo nur einer da war oder nur zwei da waren. Bystander-Effekt, ganz toll. Können wir leider Gottes auch erleben, wenn in der Bahn irgendwas passiert oder am Bahnhof oder sonst wo. Wenn viele Leute da sind, gehen auch viele Leute vorbei. Mhm. Deswegen, jetzt ganz praktisch, so sagt man auch, wenn jemand wirklich in Not ist und du leistest erste Hilfe oder willst generell helfen, dann musst du die anderen direkt ansprechen. Sie da mit dem blauen Mantel oder du da mit dem Schnurrbart oder sowas, hol bitte Hilfe oder ruf die Feuerwehr an. So, wenn du direkt angesprochen wirst, dann ist das schon wieder eine andere Nummer. Dann musst du eher was tun. Mhm. Also wir haben den Bystander-Effekt.
Das heißt nicht unbedingt etwas.
No.
Kannst du dich erinnern, vor vielen, vielen Jahren am Hauptbahnhof ist mir doch mal ein Mann entgegengerollt von einer U-Bahn-Treppe unten in diesen Gang, der einen epileptischen Anfall hatte.
Ja.
Und es waren Passanten unterwegs und es passierte direkt vor einem Blumenladen.
Mhm.
Und ich habe mich dann um den gekümmert, habe den in den Seitenlage und habe gesagt, können wir bitte einen Unfall wagen? Mhm. Der ist besoffen. Mhm. Und Leute gingen vorbei.
Mhm.
Da habe ich den Blumenladenbesitzer angesprochen. Ich sage, können Sie bitte die Polizei oder einen Notarztwagen anrufen?
Mhm.
Ich mische mich da nicht ein. Mhm. Hier sind so viele Besoffene und so weiter. Das ist doch nur ein weiterer Obdachloser. Mhm. Natürlich mit einer Aktentasche. Klarer Fall im Anzug. Super Idee. Es hat gedauert, bis die Bahnpolizei kam. Und die haben dann gesagt, wieso hat keiner Notarzt angerufen?
Gute Frage.
Das war noch die Zeit, als noch nicht jeder das Handy parat hatte.
Ja.
Aber der Blumenladen hatte ein Telefon.
Das ist unterlassene Hilfeleistung,
natürlich.
Überhaupt keine Frage.
Und die ersten hatten auch schon Handys.
Mhm.
Also so ist das nicht.
Mhm.
Ich hatte noch keins. Aber ich bin so schockiert gewesen.
Ja, das endet. Das ist schon lange her. Und das hast du, wenn du das so erzählst, als wenn es gestern passiert ist. Ne?
Ich ärgere mich da heute noch drüber.
Aber ist das nicht, neben all der Dramatik, ist doch immer wieder dasselbe. Wenn es uns emotional berührt, so eine Situation, das bleibt im Kopf hängen. Ne? Unser Gedächtnis funktioniert emotional. In dem Fall so, ne? Als wenn es gestern passiert ist.
Ich bin noch mal von dir zur U-Bahn-Station marschiert in Horn. Da haben wir noch an der Horner Rennbahn.
Mhm.
Und auf der Bank vorne, nach der Ampel, lag ein Besoffener. Und es waren 40 Grad im Schatten. Es war Sommer. Der lag in der Sonne und er sah aus wie ein Lobster.
Mhm.
Der war inzwischen krebsrot.
Mhm.
Und dann bin ich jetzt zum Optiker rein da vorne und habe gesagt, wir müssen. Und so hat er, na, das ist ein Besoffener und so. Der lag da schon vor der Stunde. Ich sag, Sie lassen den in der Sonne liegen.
Gott.
Sind Sie eigentlich irre?
Mhm.
Und dann habe ich bei der Polizei angerufen und beim Notarzt und haben die auch gesagt, um Gottes Willen, der kann doch hier nicht in der prallen Sonne liegen und so. Der kriegt so einen Hitzeschlag. Und da habe ich erst begriffen, die Leute in den Geschäften dort haben den ja gesehen.
Mhm.
Die sind zur Arbeit gegangen, ich bin ja auch morgens zur Arbeit gefahren. Die haben den da gesehen, die haben nichts unternommen. Ja.
Bystander-Effekt, so können ja andere machen. Da kommt also alles zusammen, Bystander, und dann, ne, ich gehe zur Arbeit, ich will nicht zu spät kommen, habe keine Zeit.
Mhm.
Ich weiß hier, das ist gar nicht so lange her, da kam ich auch vom Einkaufen und habe jemanden überholt, der mit dem Rollator, glaube ich, unterwegs war. So, so deutlich ein bisschen gehbehindert war und so. Und das war schlechtes Wetter und irgendwie war das ungemütlich. Und dann, ich hatte allerdings tatsächlich auch Zeit trotzdem, es war ungemütlich. Und dann habe ich hier vorne, wo wir wohnen, da kommst du so, ohne Schlüssel kommst du da nicht rein. Dann habe ich so lange da gewartet, bis dann die Person kam und habe ihr dann die Tür aufgehalten, auch die andere Tür. Da müssen wir durch zwei Türen durch, damit sie da nicht im Regen und so weiter steht und so. Und die hat sich bedankt ohne Ende. So, aber da habe ich auch so gedacht, ja, ich hätte auch vorbeigehen können, ganz schnell, und wäre im Trockenen gewesen und das war's dann. Oder ich habe diese Zeit und ich habe sie mir genommen. Und wie schön, also da ist auch wieder so ein Effekt. Ich denke da jetzt noch drüber nach, habe mich wohlgefühlt, habe mich auch über mich selbst mal gefreut, kann man ja auch mal machen. Und habe so, weißt du, dieses Ding, wenn du jemandem so hilfst, und der hat sich auch sehr bedankt und fand es ganz toll, es kehrt ja doch ins eigene Herz wieder zurück.
Ja, du hast ja selber was davon.
Oh, absolut.
Ne? Wie also schön. Zum einen hast du oft nette Kontakte und zum anderen, wenn ich helfe, dann habe ich das Gefühl, jo, gute Tat heute, ne? Finde ich gut. Und vor allen Dingen, wenn ich merke, der andere freut sich oder dem geht es dadurch etwas besser, alles prima, ne? Das bürstet mein Ego, finde ich auch klasse. Aber ich freue mich auch für den anderen.
Ja, und so kommt so ein nettes.
Dass sowas irgendwie manchmal klappt.
Ja, und das kannst du wirklich Kleinigkeiten im Supermarkt jemanden. Ach, helfen, wo du siehst, die kommt da nicht ran, irgendwo oben, ja. oder liest einer Frau, die es nicht richtig lesen kann, das Kleingedruckte, liest es vor, sofern du es selbst lesen kannst. Solches. Ja, man weiß es ja nicht. Aber dieses Ding, ne, also Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Auch so ein schöner Satz. Ne, ich habe Glück, ich kann gut laufen und mache und tu. Ich kann mein Glück teilen, indem ich jemand anderem helfe, unterstütze. Es kehrt in mein eigenes Herz zurück. Ja, definitiv. Ich habe, das muss ich jetzt hier in kleiner, wir beide stolpern wieder durch die Gegend. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich habe mir wurde als kleiner Junge ein Buch immer vorgelesen und das habe ich tatsächlich noch, das habe ich immer noch und das ist x Jahre alt, also richtig alt und das ist der kleine dicke Ritter, Oblong Fitz Oblong, sind immer noch sehr zu empfehlen und heute haben wir noch mal ein bisschen drin, oder gestern haben wir ein bisschen drin gelesen, habe ich dir was vorgelesen. Die Geschichte in Short Story ist, es gibt einen Ritter, Oblong Fitz Oblong, der anders ist als andere Ritter. Also die Ritter zu seiner Zeit, so die Fantasiegeschichte, die haben immer dann so Drachen denn gekillt und sind dann mit der Schwanzspitze vom Drachen zurück zum Fürsten und haben gesagt, oh, wie toll und so. Aber Oblong Fitz Oblong, nö, der kam mit dem ganzen Drachen zurück, weil das ist so niedlich, guck mal, der ist rosa, der ist ganz süß und den nehmen wir mit. Hin und her, also die ganzen Geschichten in diesem kleinen Buch bestanden darin, dass Oblong Fitz Oblong anders als die andere immer Leuten geholfen hat, sehr zum Ärger der Fürsten, Könige, wer auch immer da so rumlief. Und Leute, das habe ich schon als kleiner Junge, da war ich, konnte ich noch nicht lesen mit 3, 4 zur Mittagsstunde, da hat sich mein Vater dann am Wochenende mit mir hingelegt und er musste dann immer so ein Kapitel vorlesen. Und ich schwöre es euch, Oblong Fitz Oblong hat dazu geführt, dass ich Psychologe geworden bin, behaupte ich, ja.
Und der kleine dicke Ritter.
Ja, dick bin ich. Und Ritter, ja.
Doch, du bist mein Ritter in schimmernder Rüstung.
Ja, in schimmernder, oh Gott, ich stepp dir auch lebendige Drachen hier an, du.
Ja. Ei, ei, ei.
So, was ich sagen will, auch jetzt wieder den Bogen zurück zur Hilfsbereitschaft. Kinder lernen Hilfsbereitschaft nur in dem Moment, wo es ihnen vorgelebt wird. Ganz wichtig. Die lernen, dass sie haben die Ansätze, ja, haben sie, habe ich euch erzählt. Aber nachher das Kontinuierliche, das Weitermachen, nur durchs Vorleben, Leute.
Naja, aber dazu gehört natürlich, dass die Umwelt, das Umfeld hilfsbereit ist und das vorlebt, ohne dass es versucht, durch Hilfe Kontrolle auszuüben.
Ja.
Na? Und ohne die Kleinen zu halten, sondern wirklich als Hilfe, dass sie das hinkriegen. Selbst Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja.
Und das gehört aber auch eine Gesellschaft dazu, die das gut findet. Und wir haben ein bisschen sehr eine Ellbogengesellschaft. Hilfe kriegt manchmal so einen, ja, so einen schwachen Beigeschmack.
Was noch gut, Mensch, der Begriff.
Ja, das ist genau. Ja,
und da war man so abwerten. Ne? Du bist, nee, ich bin gerne ein gut Mensch.
Oder denkt mal daran, dass dass in unserer Gesellschaft es immer noch so ist, dass viele Frauen in sogenannten Care-Berufen arbeiten, also sprich von der Krankenschwester über den Pflegedienst, bis sonst wo, während sich die Männer eher da tummeln, wo man mehr Geld verdient, kerlige Geschichten. Also wann habt ihr denn das letzte Mal eine männliche Sprechstundenhilfe gesehen? Überlegt mal. Und das heißt, es gibt so bestimmte Sachen, die einfach, die als weich und hilfsbereit gelten, ob es in der Kinderbetreuung oder Altenbetreuung oder sowas ist, es sind hauptsächlich Frauen, die mit Hilfe und Hilfsbereitschaft gleichgesetzt werden. Und die männlich dominierte Gesellschaft, die wir ja nun mal haben, die besteht aus diesen harten, pseudo-harten Teilen, die sagt, also das ist auch eine Schwäche. Wir können uns keine Schwäche erlauben. Wir müssen hart durchgreifen und so weiter. Das ist natürlich absoluter Bullshit, weil Hilfe kann jeder Mensch in bestimmten Phasen gebrauchen. Und es wäre auch schön, wenn jeder Hilfe leisten könnte.
Ja.
Weil das heißt Empathie. Und Empathie ist nicht automatisch ein Zeichen von Schwäche.
Nein.
Wobei natürlich, und da müssen wir aufpassen, ein zu viel an Empathie auch wieder zu viel an Hilfsbereitschaft auslöst und damit schon wieder so eine Überhilfe konzipiert. Also wenn du alles nachfühlst und immer sagst, oh Gott, die Armen und da muss ich ja noch ein Sandwich machen und da muss ich noch dieses und ach Gott, ich fahre noch vorbei und helf und dann entwickelst du so ein Helfersyndrom und das ist nicht lustig. Auch das kennen ja viele von uns, so Leute, die so ein Helfersyndrom haben.
Ich habe eine Klientin, die hat so, wenn ihr so wollt, so eine Art Helfersyndrom. Die hatte immer das Gefühl, nee, also sie, das wird auch von ihr erwartet, dass sie beim Geburtstag eben noch besonders viel schenkt und dies und das und jenes macht und war immer dabei. Und da haben wir lange drüber geredet und sie baut es jetzt langsam ab. Und sie hat eben das, ich lerne auch von meinen Leuten, mit denen die ich berate, und sie hat mir was von der Würde der Bürde erzählt. Ja. Ich denke, was ist das denn? Ja, es ist auch, wenn ich jemanden immer gleich alles abnehme, dann nehme ich ihm auch die Würde,
natürlich,
selbst klarzukommen, die Würde der Bürde. Versteht mich richtig, ne? Also es gibt da auch Grenzen und man muss Leuten helfen, egal wie, ob sie wollen oder nicht, in Notfällen sowieso. Aber ansonsten eben, jetzt kommen wir zum Anfang zu sagen, ich mach das mal eben für dich. Du bist ja da nicht so, du kannst das nicht so, ich mach das mal eben. Ihr nehmt den Entwicklungschancen, ihr nehmt den, jetzt kommt die Würde. Nämlich ihr macht sie, ihr haltet sie klein und fühlt euch dadurch mächtig. Ihr seid under control und der andere ist so abhängig von euch. Na, das geht richtig daneben. Also
das ist auch praktisch, ist auch paradox eigentlich. Ne? Das ist wie dieses Empathie-Paradox. Also, dass du wirklich, je mehr Empathie du hast, desto mehr hilfst du und desto mehr bist du aber auch selektiv. Also, das heißt, du hilfst Menschen besonders stark, mit denen du dich identifizieren kannst. Du siehst gar nicht, was wirklich Hilfe braucht, sondern du siehst nur die Leute, die dir ähnlich sind oder Leute, die, also so Fälle, die dich emotional berühren, aber andere siehst du gar nicht. Ne? Weniger dann so allgemein. Also das finde ich richtig interessant. Ne? Also Empathie macht Hilfe schon intensiver, aber nicht unbedingt gerechter.
Nee, weil du hast auch nicht zu jedem die gleiche, das gleiche Einfühlungsvermögen.
Nein.
Und das stimmt. Also genau das, je ähnlicher er dir ist oder sie dir ist, umso empathischer kannst du natürlich rein. Du kriegst dann mehr in seine Haut, in seine Gefühle rein.
Das kennst du zum Beispiel so bei Hilfsangeboten, wo es darum geht, sich beispielsweise um Männer und Frauen in Not zu kümmern. Und manche kümmern sich nur um die Frauen, weil sie die als
Kinder und Frauen zuerst,
Kinder und Frauen zuerst als Opfer immer so sehen. Das ist, ne? Dann gibt es ein Paradoxon, das wusste ich auch nicht, ein Kompetenzparadoxon. Das bedeutet, sehr kompetente Menschen, die greifen oft schneller ein und die übernehmen die Aufgaben. Ne? anstatt sie zu erklären. Mhm. Das passiert oft in Jobs. Mhm. Also stell dir vor, du bist eben ein Hecht am Computer und du arbeitest mit jemandem zusammen, der nicht ganz so schnell ist. Mhm. Das nervt dich, also übernimmst du dann alles. Mhm. Und greifst dann mal schnell zwischen ein, ach, das kannst du doch gleich, zack, 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 tipp, 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 und schon ist das Thema durch. Ne? Mhm. Das heißt, andere lernen weniger und die Kompetenzunterschiede, die bleiben eigentlich bestehen und werden eher größer.
Ja.
Die starke Person wird immer unverzichtbarer und du als unterlegene Person fühlst dich unterlegen. Mhm. Du hast das Gefühl, da kommst du nicht weiter raus. Das heißt, so eine Hilfe ist paradox, die hilft nicht, sondern eigentlich zementiert sie bestehende Hierarchien. Mhm. Die macht das Gefälle eigentlich noch deutlicher.
Sag nochmal, wie nennt man das?
Das nennt man das Kompetenzparadox der Hilfe.
Das Kompetenzparadox habe ich noch nie gehört, aber es ist logisch.
Ja.
Das heißt, das ist keine selbstlose Hilfe, sondern es ist eigentlich die Hilfe, um den anderen klein zu halten, klein zu machen und sich selbst aufzubürzen und sagen, guck mal hier, so doll bin ich. Mhm. Annika und ich streiten uns manchmal gerne, wenn ich bin Praktiker, was Computer angeht, so Hardware angeht. Ich habe aber echt inhaltlich keine Ahnung. So, und dann sagt sie, irgendwas funktioniert nicht und dann sagt Annika, weil sie es ja lernen will, sag mir, was ich machen soll. Ich sage, Schatz, ich kann es dir nicht sagen, weil ich selbst nicht weiß, ich muss es sehen und dann mache ich Tipp und hoffe, dass es dann klappt. Nee, aber das willst du dann nicht. Ne? Du willst
Tipp und das klappt irgendwie. Was soll ich damit anfangen?
Aber nicht anders. Das ist für mich eine Blackbox, dieses Gerät.
Ja, dann musst du zu mir sagen, das kann ich dir nicht näher erklären. Ja, na, dann muss ich selber frummeln.
Ja, genau. Aber ich sag's nur, ne? Also bei dir so ist, du reagierst ganz allergisch auf, finde ich auch doch toll, wenn dir jemand was abnehmen will, was du eigentlich kannst oder wo du was lernen kannst. Weil du ja ein ganz lernbegieriger Mensch bist, ne? Du willst neu, willst dich ja weiterentwickeln.
Aber da kommen wir jetzt zu was Interessantem. Hast du gewusst, dass es verschiedene Helfertypen gibt?
Nee, sag mal.
Gibt zum Beispiel den Retter.
Ja, hier.
Das ist so der hervorspringt und der springt immer sofort ein, der übernimmt Verantwortung für Probleme.
Ob du willst oder nicht.
Ob du willst oder nicht, anderer, der gibt hunderte von Ratschlägen und der möchte die Lösung liefern. Typische Sätze,
na,
von
so
dem, ich kümmere mich darum, lass mich das mal machen, Baby, lass mal einen Profi ran. Also,
das ist derjenige, der eine Schnecke, die sich wirklich monatelang über die Straße quält, aufhebt, weil er will ja was Gutes tun und dann wieder zurücknehmen. Ne?
Und dann wieder ins Gras
setzt. Und dann wieder ins Gras setzt. Und die hat sich da Monate vorgekämpft.
Vier Monate.
So, genau.
Ja. Und das Interessante ist, dass das ja natürlich, das ist ja paradox, der will ja eigentlich helfen, aber er verursacht eigentlich nur abhängige Rollen.
Ja.
Und dann sind wir schon wieder bei der erlernten Hilflosigkeit.
Ja.
Dann haben wir den Problemlöser, der ist weniger emotional dabei, der ist eher stärker sachorientiert, also der analysiert schnell. Ja. Das sind so Leute, die haben immer gleich irgendwie eine Statistik oder irgendeinen Zettel oder irgendeinen Artikel oder eine Bewertung bei Amazon parat.
Ja, ja.
Ne? Der liefert Lösungen und der optimiert Prozesse. Ne? Der erzählt
so ein typischer Nerd.
Dann musst du dies und das. Mhm. Geh doch als erstes so und dann machst du dies und dann machst du jenes.
Ja.
Er greift eigentlich zu früh ein.
Ja.
Er hört nur irgendeine Sache und schon geht es los. Typische Sätze für den sind so, das lässt sich einfacher lösen und ich habe da mal eine bessere Methode. Wenn du das hörst, dann weißt du, das ist so paradox und widerlich, weil der im Grunde genommen ungewollt eigentlich immer so signalisiert, du brauchst mich, um das richtig zu machen. Und damit macht er sich schon wieder so pseudo-unabhängig. Ne?
Wirklich?
Ja. Dann haben wir den Unterstützer.
Ja.
Der hört zu, der stellt Fragen, der ermutigt zum eigenen Handeln. Der hilft nur so viel wie nötig. Der hat so typische Sätze wie, wie würdest du das lösen? Was brauchst du gerade? Diese Form ist eigentlich das, was am idealsten ist. Das fördert am meisten Selbstwirksamkeit. Und
das ist eigentlich therapeutisch, wie du als Therapeut am besten rangehst, genauso.
Ja, also dass du, es ist wirklich so Selbsthilfe, damit gräbst du auch nicht die Person ab und so weiter. Ne? Ja. Und dann haben wir noch einen Bedürfnishelfer. Das ist so jemand, der hilft sehr häufig, der übernimmt aber auch gern die Verantwortung für andere. Der sagt ganz selten nein und der fühlt sich wichtig, wenn andere abhängig sind. Das ist so der Helfertyp, der dann gerne ins Helfersyndrom abtippert. Der hat so, der hilft auch anderen, selbst wenn sie es gar nicht wollen. Und vor allen Dingen, er bürstet sein eigenes Selbstwertgefühl damit. Der ist eigentlich nur glücklich, wenn er helfen kann. Genau. Das heißt, er übernimmt auch gerne alles und stellt auch jeden anderen als hilfsbedürftig dar, damit er glänzen kann, natürlich, weil er hat ihm ja geholfen.
Und das sind auch die, die, weißt du, tue Gutes und red ganz viel davon.
Ja.
Die dann noch ganz viel erzählen, was sie doch Tolles wieder Robin Hood-mäßig heute gemacht haben.
Das heißt, nicht jede Hilfe stärkt Menschen, aber jede Hilfe verrät etwas über die Beziehung zwischen Helfer und Geholfen.
Ja. Nein, ist für mich so ein Grundsatz, ich versuche den einzuhalten. Erstmal Hilfe, wenn es gebraucht wird, klar. Und dann Hilfe so viel wie nötig, wie notwendig, aber nicht drüber hinaus. Das ist so ein feiner, kleiner, feiner Unterschied. Und dann lieber nochmal fragen, das ist genauso, wenn ich jemanden mit einer Behinderung irgendwie über die Straße oder sowas so und ich sehe, ne, jemanden mit einer Gehbehinderung, natürlich frage ich vorher, brauchen Sie meine Hilfe, darf ich Sie irgendwie unterfassen, wie ist das? Und da kommt manchmal die Antwort, dann vielen Dank, aber ich komme alleine klar, das ist okay. Oder eben, wäre nett und dann, ich fasse mich so und so unter und dann geht das los. Dieses kurz vorher fragen, darf ich, brauchen Sie und nicht gleich
also
so.
Also ich mache das dann, indem ich frage, wie?
Ja, na, genau.
Also wenn ich jemanden im Rollstuhl sehe oder sowas, dann sage ich, brauchen Sie Hilfe und wenn ja, wie kann ich Ihnen helfen?
Genau so. Und dann hat er die andere, dann hast du ihm die Würde wiederum gelassen,
ja,
er hat die Entscheidungsfreiheit. Du hast das Gefühl, okay, und er kann bestimmen. Aber Voraussetzung ist wieder, also erstmal danke für die Typologie, die finde ich toll. Also erstmal von vorneweg, finde ich super.
Ja, genau. Witzig, ne?
Ja, finde ich ganz gut. Aber nochmal Voraussetzung, Thema Hilfe, Hilfsbereitschaft, das erstens zu erkennen, dass überhaupt jemand da an Hilfe ist und deine Hilfe braucht, also deine Hilfe braucht, so in Not ist, so. Und das ist in unserer heutigen Zeit schon mal nicht selbstverständlich.
Nein, überhaupt nicht.
Was wir am Anfang gesagt haben, jeder hat mit seinem eigenen Schatz zu tun und hektisch, so, wenn viele Leute drumherum sind, dann sowieso nicht. Und das ist jetzt, kommen wir wieder zu den Kindern. Kinder lernen diese empathische Hilfe durch Lernen am Modell, durch Vorleben, durch Vormachen. Aber in einer Zeit, wo alle mehr oder weniger mit den Kopfhörern im Ohr rumlaufen und hektisch oder irgendwo mit dem Handy vor der Nase durch die Gegend laufen, die nehmen ja überhaupt gar nicht wahr, was links und rechts passiert. Und da können Kinder dann eigentlich an dem Modell lernen, schotte dich ab, nimm möglichst nichts wahr und igel dich ein. Wenn ich so rede, ist die Vorbildfunktion, auch wenn sie die eigenen Kinder sind, ist egal, die ist gut und die ist wichtig. Also deswegen, ich mag gerne Musik, auch wenn ich unterwegs bin und so ab und zu, aber ich verzichte zunehmend drauf, auch in der Bahn. Ich will wissen, was um mich herum passiert. Passiert auch zu viel, auch unangenehme Sachen. Ich möchte da nicht abgeschottet sein.
Aber die meisten Menschen wollen das ja ausblenden und das verstehe ich. Ja, klar. Also die beste Hilfe ist die, die irgendwann nicht mehr nötig ist.
Oh ja.
Das finde ich ja immer so gut, ne? Manchmal hilft man nicht, um den anderen zu stärken, sondern um selbst gebraucht zu werden.
Ja.
Kennt man auch.
Ja.
Manchmal braucht man das auch.
Und da brauchen wir dann so ein bisschen Selbstreflexion, ne? Warum jetzt? Oder vielleicht auch, weil es dir wirklich Freude macht, jemanden zu helfen, der dir auch schon viel geholfen hat. Dass du das Gefühl hast, du möchtest auch mal was zurückgeben. Ne? Der andere, der gibt immer. Und dass du dann sagst, so, pass mal auf, jetzt weißt du mal sitzen, jetzt mache ich den Kaffee. Oder jetzt mache ich mal dies und das und jenes. Auch nicht schlecht.
Ja.
Ne? Helfen und helfen lassen, gerade in Beziehungen, sollte auch so im Gleichgewicht stehen.
Und ich finde es auch gut, wenn man sich für Hilfe bedankt.
Oh, bitte.
Ne? Das ist so eine ganz einfache Sache. Das dann mal irgendwann zu tun. Anstatt einfach so irgendwann ein Anspruchdenken zu entwickeln. So nach dem Motto, die tut das ja immer. Und dann rechne ich schon mal damit, ne?
Ja, so sehr. Und dann sind sie ganz enttäuscht, wenn du plötzlich sagst, nee, mach ich nicht.
Ja.
Kein Interesse. Nö,
wenn man dann Grenzen setzt und sagt, also jetzt habe ich jetzt wirklich monatelang zahle ich dir dies und das und inzwischen nimmst du das als selbstverständlich hin, läuft nicht.
Ja. Genau.
Die Qualität von Hilfe erkennt man daran, ob sie Menschen unabhängiger oder abhängiger macht.
Sehr gut.
Fand ich auch einen sehr schönen Satz, den habe ich auch zufällig gefunden.
Mhm.
Gute Hilfe macht Menschen stärker, schlechte Hilfe macht sie abhängig. Ich fand, das war.
Und das ist eben genau auch jetzt nochmal im Bereich Psychotherapie und Beratung. Ne? Also seid vorsichtig, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet jetzt von eurem Therapeuten, eurer Therapeutin wirklich abhängig und die setzt da auch keine Grenzen oder gibt euch auch nicht die Freiheit. Es gibt Therapeuten sind auch nur Menschen, ne? Es gibt Kollegen, Kolleginnen, die sind da nicht sehr reflektiert, sage ich mal so. Oder die machen sich irgendwann auch nicht mal überflüssig. Ich versuche ja eben auch im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, mich überflüssig zu machen. Und dann sage ich dann ganz, ganz konkret, okay, wir kennen uns, bei Bedarf bin ich da. Ich kenne die Geschichte und sie können mich dann anrufen oder einen Termin machen. Aber ich traue ihnen jetzt auch zu, dass sie jetzt erstmal ohne mich weiterkommen. Ich bin im Hintergrund, ne? Safe place, na klar, aber ansonsten guten Weg und laufen Sie jetzt mal. Das ist wichtig.
Aber das ist ja eigentlich das Ziel von Therapie.
Sollte es sein, nach meiner Empfindung.
Ja, jedenfalls. Nach meiner auch. Na, dass du dich so ein bisschen, dass du demjenigen so weit hilfst, dass er seinen Selbstwert so weit aufbaut und seine Probleme so weit in sein Leben integrieren kann, dass er möglichst alleine läuft. Das kommt jetzt drauf an, was es für Probleme sind, aber manches ist so schwer, das kann man dann auch nicht so einfach abhaken. Aber es ist schon, der Sinn ist schon irgendwann relativ unabhängig zurechtzukommen.
Genau. Ich habe übrigens auch was ganz Unromantisches, eine neuropsychologische Sichtweise. Also es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass beim Helfen dein Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert wird. Und das gibt einen Begriff, den finde ich schön, der heißt Warm Glow. Das gibt so ein warmes Gefühl, so ein schönes Gefühl, ein positives Gefühl der Hilfsbereitschaft. Und das willst du dann vielleicht immer öfter mal wieder haben. Das wäre ja auch nicht schlecht. Na, aber es ist eben oben im Gehirn, auch wenn du jemand anderen hilfst, gibt ein gutes Gefühl, kennen wir, sollten wir öfter mal aktivieren. Tut nicht weh.
Aber was ich interessant finde, ist, dass es immer wieder Momente gibt, wo der Mensch ja sehr überraschend ist. Nehmen wir mal Naturkatastrophen, Kriege, Krisen, wo plötzlich eine Menschenmenge sich zusammenschließt und gemeinschaftlich hilft.
Denk an die Überschwemmung, ne? Wo unsere
Überschwemmung
Maxi auch mithilft
oder
und so.
Hilfsbereitschaft nach dem Anfang des Ukraine-Kriegs und lauter solche Sachen, also wo man zusammensteht, wo es auch so ein Solidargefühl gibt, so gemeinschaftlich, ne? Wir packen das mal zusammen. Ne? Und das, ich glaube, das ist wichtig, auch zu verstehen, dass man in der Hilfsbereitschaft auch zusammenstehen kann.
Ja.
Und dass das auch eine Sache ist, die nicht nur eine Person ist, sondern dass man manchmal auch solidarisch sein kann. Also Hilfe kann auch bedeuten, Leute zu mobilisieren.
Ja. Und dieses Gefühl dann in der Gemeinschaft zu helfen, das ist dieses Warm Glow, das ist aber dann so richtig und das ist toll. Du bist kaputt und bist hundemüde und bist fertig, aber dieses Gefühl, wir gemeinsam haben da irgendwie wieder was bewegt, anderen Leuten geholfen, das ist unglaublich.
Das passiert ja auch heutzutage immer noch eher, wenn auch gleich eher so in dörflichen Gemeinschaften oder so eine Familie, die wird vom Unglück, also was weiß ich, Haus fackelt ab, irgendwas passiert, da rücken dann die Leute aus dem Dorf an und helfen aufzuräumen oder bringen Sachen oder helfen mit Kochen und ach, was weiß ich, was da alles so passiert.
Ja.
Da ist die Gemeinschaft auch noch stärker. Das ist natürlich, wenn ich so an unsere Großstadt denke, natürlich nicht ganz so weit. Aber in so einer kleineren Umgebung habe ich das ja hier auch kennengelernt. Ja. Wirklich, ja. Also ich war frisch eingezogen oder relativ frisch waren wir doch hier eingezogen und dann ist Tilly ins Krankenhaus gekommen und sofort haben meine Nachbarn, die besten Nachbarn ever, einen Hol- und Bringedienst für mich organisiert, damit ich nach Flensburg zu dir ins Krankenhaus komme. Ja. Das werde ich nie vergessen. Ja. Das war eine der eindrucksvollsten Sachen meines Lebens, wie man das war eine unglaubliche Hilfe und die war völlig selbstlos, wurde die mir angeboten. Ja. Also das habe ich nicht erwartet, das war großartig. Mhm. Und da muss ich heute noch dran denken. Mhm. Und das ist so überraschend. Mhm. Das ist überraschend, wenn solche Hilfe plötzlich aus einer Ecke kommt, wo du sie nie erwartest und wo sie auch so selbstlos ist und einfach wirklich Hilfe in dem Moment.
Genau. Dann sagen wir jetzt zum Abschluss mal danke, ne, liebe Nachbarn hier.
Danke, liebe Nachbarn.
Und
an euch mit eurer unglaublichen Hilfe, als ich damals krank war und als ich jetzt Geburtstag hatte.
Ja, so.
Ich hatte eigentlich einen depressiven Morgen an meinem Geburtstag.
Annika mag nicht älter werden.
War ich das schrecklich, finde das Lebensgefühl liegt ganz woanders.
So.
Und ich fand das ganz furchtbar und dann wurde es immer besser und dann die ganzen Glückwünsche und Besserungswünsche. Ich habe mich gefühlt wie Bolle. Fand ich toll.
In dem Sinne, so. Schönes Thema, wichtiges Thema.
Guckt. So, und jetzt will ich mal sehen, wie Tillys Hilfsbereitschaft ist. Mal sehen, was er mir jetzt zum Frühstück kredenzt. Ich habe etwas von Zwiebel, Ciabatta und Krabbensalat gehört.
Ja, natürlich, mein
ganz
Schätzchen.
Was Leichtes.
Ja, ganz was Leichtes. Nach getaner Arbeit, zweites Frühstück. So.
Und Hütten, Käse, Tomate und Schnittlauch.
Ach, die Frau. Ja, ich mache sie glücklich. Alles klar, ich helfe dir. In dem Sinne.
Mir ist nicht mehr zu helfen.
Nö. Aber euch jetzt zu helfen, spätestens nächsten Sonntag.
Wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück.
Ja. Und euch, macht's gut, bis bald.
Tschüss.